Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Und der Flug des Schmetterlings, das ist auch schon ein bisschen das Sinnbild des gesamten Romans. Sie kennen wahrscheinlich so ein Stück weit die Geschichte des Schmetterlings, der ja rein theoretisch in der Lage ist, einen Orkan zu verursachen mit seinem Flügelschlag. Ich denke, Sie kennen diese physikalische Theorie und das wollen wir auch mit diesem Roman, möchte ich mit diesem Roman darstellen. Was kann ein einzelner Mensch in diesem Gefüge von Macht und ja, von Machtergreifung, was kann dieser einzelne Mensch überhaupt bewirken und was passiert da auch mit unserem Protagonisten? Und dieser Protagonist, das ist ein Paul Reimer. Er ist Journalist in einer kleinen Stadt im Süden Deutschlands in der Zukunft. Paul Reimer entwickelt sich im Verlaufe der Geschichte vom einfachen Journalisten zu einem wahren Helden, der tatsächlich hilft, dann auch ein Stück weit die Gesellschaft zu retten. Und jetzt würde ich Sie mal gerne fragen, wie stellen Sie sich eigentlich unsere Zukunft vor in ungefähr 90 bis 100 Jahren? Wie könnte unsere Zukunft da aussehen? Ist das eine Zeit ohne Rohstoffe, ohne seltene Erden? Ist das eine Zeit, wo wir eine ganz andere Regierungsform haben, wo die Welt ganz anders auch sich darstellt? Die Welt von Paul Reimer, sie ist eine Welt, die wirklich von begriffen wird oder getrieben wird von der Herrschaft der wenigen, von der Unterdrückung und von einer Zeit, in der Paul Reimer reingeboren wird. Und wir schreiben jetzt das Jahr 10 nach der großen Revolution, als tatsächlich die Menschen ihre Herrschenden vertrieben haben im Jahre 2109. Ich lade Sie jetzt ganz herzlich ein, mit mir in der nächsten halben Stunde auf einen Flug in die Zukunft zu gehen und ich lese Ihnen aus 5 Kapiteln einige Teile heraus. Ich hoffe, man versteht mich ganz gut. Ich denke ja. Für die Zukunft. Wie beinahe jeden Morgen setzte ich mich schwerfällig mit meinem Morgenkaffee an den Schreibtisch. Alles lag noch so vor mir, wie ich es in der Nacht verlassen hatte. Etwas ungelenk bewegten sich die Finger über die Tastatur, um recht schnell in einen lebendigen Tanz zu verfallen. Die Worte fanden sich wie von selbst und reihten sich zu Sätzen und Kapiteln zusammen. Das Erlebte sprudelte aus mir heraus, verbunden mit wiederkehrenden Gefühlen, die mich mitreißen wollten. Ich hielt inne und begann nochmals zu lesen. Wir schreiben das Jahr 2109, 10 Jahre nach der großen Wende. Ich beschreibe dies als bescheidener Chronist, damit die Zukunft Kenntnis hat von dem, was in den vergangenen Jahren geschehen ist. Denn wer die Geschichte nicht kennt, ist dazu verdammt, sie immer und immer wieder zu durchleben. Nach den großen Umbrüchen der Zerstörung und den dunklen Zeiten des 21. Jahrhunderts errangen die Finanz- und Machteliten die Dominanz in der Welt. Sie herrschten lange Jahrzehnte in restriktiver Weise und entwickelten ein Kastensystem, das der Mehrheit der Bevölkerung keine Freiheiten ließ und sie unterjochte. Für die Menschen war es ein Leben in einer Welt ohne Rohstoffe, Öl und technische Errungenschaften. Sie waren in ihrer Entwicklung um Dutzende von Jahrzehnten zurückgeworfen. Mehr als 50 Jahre erlebten sie aber auch ein vordergründig friedliches Leben in kleinen Gemeinden und Lebenskreisen. Die Oberen sorgten für diese Ordnung, stabilisierten ihr System aus Unfreiheiten und Kontrolle. Nach den großen Umbrüchen und schlimmen Wirren weltweit in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts geradezu eine Wohltat für die Menschen. Ich blickte von meinem Bildschirm auf. War da nicht ein Geräusch? Unten im Haus? Wer mochte schon so früh wach sein? Wahrscheinlich die Tiere. Ich nahm einen tiefen Schluck aus dem Kaffeebecher und wandte mich wieder meinen Chroniken für die Nachwelt zu. Es war schlichtweg ein autoritärer Überwachungsstaat, der uns gemeines Volk wie eine Herde Schafe gehalten hatte, deren ausschließlicher Sinn und Zweck es war, den Bedürfnissen einer auserwählten Elite zu dienen. Ihre Parallelwelt spielte sich weit von der unseren entfernt ab, auch weit entfernt von unserer Kenntnis um diese Welt. Ich spürte wieder den Unmut in mir hochsteigen, versuchte aber, diesen keinen Raum zu geben und schrieb weiter. In diese Zeit platzte im Jahre 2098 ich. der junge Journalist Paul Reimer, dem in der Provinz per Zufall Dokumente aus vergangenen Jahrzehnten in die Hände fielen. Schriften von Casanova, einem Zeitzeugen, dessen Schilderungen schlimmer Vorgänge durch mich vollkommen unbedarften Journalisten in die Welt hinausgelangten und kleine Schockwellen verursachten, die zunehmend in einer Katastrophe zu enden drohten. Die Büchse der Pandora war geöffnet. Die Welt geriet aus ihren Fugen. Ein Kampf auf Leben und Tod entschied über die Zukunft der Menschheit. Ich, Paul, der sich zum Anführer der Aufständischen entwickelte, besiegte mit einem großen, bunten Heer und viel List die Machthaber und legte den Grundstein für eine neue, freie Gesellschaft. Das war der Text aus einem Schulbuch. Ich fuhr mit meinen Notizen fort. Und in diesem, unserem Jahre 2109, in dem ich mit der Chronik beginne, die alten Herrscher sind vertrieben, die Welt in kleineren Regionen organisiert und verwaltet, die Wissensschätze der Vergangenheit kamen in den vergangenen Jahren zum Vorschein. Kluge Köpfe bauen Hightech-Maschinen nach alten Plänen und entwickeln sie in rasantem Tempo weiter. Auch die Errungenschaften der Oberen werden für den neuen Fortschritt herangezogen. Ob das für uns und unsere Gesellschaft gut ist, ich weiß es nicht. Die Welt ist noch nicht stabil. Die neuen Bedrohungen schleichen sich langsam, aber stetig in unsere junge Gesellschaft ein. Sie sickern in den Alltag. So langsam, dass die Menschen die Veränderungen nicht spüren. Nun sind es bereits 10 Jahre seit dem Umsturz. Mimi, meine Tochter, eine Heldin, inzwischen eine junge Erwachsene. Ich wusste an diesem Morgen noch nicht, dass sich in rasantem Tempo ein erneuter Wirbelsturm zusammenbraute. Ein weiteres Kapitel der Chronik nahm bereits ihren Lauf, während das erste noch gar nicht niedergeschrieben war. Ich machte eine Pause. Es waren noch ein paar Tage bis zur 10-Jahres-Feier und so etwas Zeit zum Schreiben. Ich brauchte jetzt erst einmal etwas zur Streuung. In Gedanken an die Vergangenheit stand ich auf und begab mich in meine Werkstatt, um Vorbereitungen für den Testlauf zu treffen, den ich seit langem geplant hatte. Mein neues Fluggerät wartete. Meine Damen und Herren, ich habe Leser gehabt von meinem ersten Band, die tatsächlich gesagt haben, Herr Steinbeck, ich wollte tatsächlich gar nicht weiterlesen. Ich hatte so Angst vor der Zukunft, die jetzt vielleicht in 10, 20 Jahren auf uns zukommt, dass ich nicht weiterlesen wollte. Aber ich habe mich überwunden und am Ende habe ich gespürt, es war das Positive auch in diesem Buch. Ich sehe auch 1, 2, 3, 4 Leserinnen und Leser von meinem ersten Buch, die sich auch bei mir gemeldet hatten dazu, konnten das ja bestimmt auch bestätigen. Also das Gute ist in diesem Buch drin, auch wenn man merkt, das ist schon sehr auch teilweise beängstigend, was so in der Zukunft auf uns warten könnte. Paul Steinbeck, also unser Paul Reimer, er reist dann von seinem Wohnort weiter mit seiner Frau Sandra und sie reisen dann zusammen im Verlaufe dieser Geschichte zu dem elterlichen Bauernhof von seinen Stiefeltern und dort kommen sie auch an. Paul Reimer hat einen Nachmittagsspaziergang gemacht und kommt dann nachmittags wieder zurück zum Hof und ich steige jetzt wieder ein, wie er jetzt gerade am Hof ankommt. Sandras Blick, Sandra ist seine Ehefrau, schien mir besorgt, als ich spät auf den Hof zurückkam. Aber weniger wegen des langen Heimweges vom Weiher zum Hof, als wegen meiner Gemütsverfassung, die sie sofort erkannte. Die ganze Hofgemeinschaft genoss bereits am langen Esstisch unter der Linde den frühen Abend. Die Knechte hatten ihn einfach aus dem Wohnzimmer herausgewuchtet und in der lauen Sommernacht im Freien platziert. Ich lauschte behaglich den Geschichten der Alten und sang zum Akkordeon Lieder. Nostalgisch, traditionell, aber das war absolut modern. Alles Historische war in diesen Tagen modern. Alte Dinge genauso wie neueste Technik, die auf der Basis historischer Dokumente entwickelt wurden. Mimi, meine Tochter, saß fröhlich singend inmitten der lustigen Gesellschaft. Ich lachte ihnen etwas ungelenkt zu und setzte mich zwischen meine Tochter und Sandra. Schnell war ein Krug voll schäumenden Bieres auf dem Tisch vor mir platziert. Das konnte ich gerade gut gebrauchen. Noch immer stand ich unter dem Eindruck der Trauer und des Verlustes von meinem Vater. Doch der graue Schleier lichtete sich, je länger ich bei den Freunden saß und als ich selbst meine Lieblingslieder anstimmte, wich er der Fröhlichkeit, die sich wieder breit machte. Fest fasste ich Sandras Hand und streichelte sie. Wie gut das tat, diese Menschen in der Nähe wissen zu dürfen. Wir prosteten uns fröhlich zu. Unsere Tiere tobten spielend über den Hof. Wer gerade wen verfolgte, war schwer auszumachen. Ein perfekter Abend voller Kurzweil und Fröhlichkeit. Gerade jedoch, als das Lachen nach einem gut erzählten Witz auf das Nachbardorf abklang, kehrte Ernsthaftigkeit in die Runde ein. Mimi, erzähl doch mal die Geschichte, wie sie dich entführt haben. Ruhe kehrte am Tisch ein. Es war eines der jungen Mädels vom Hof, die Tochter eines der Mitarbeiters. Etwas rau knuffte dieser die Fragende in die Seiten, sodass sie dumpf aufstöhnte. Lass solche Fragen, raunte er, aber das Mädchen blieb standhaft. Doch, doch, ich will das wissen. Alle reden hier davon. Nur ich weiß offenbar gar nichts. Unsicher blickten die anderen am Tisch zu uns herüber. Was erzählt man denn im Schulunterricht drüber, wollte ich wissen. Jessie, so ihr Name, streckte mutig ihren Rücken durch, ob des ersten Etappensieges. Nicht viel, nur dass sie eine echte Heldin ist und in den Tagen der großen Wende in mächtiger Gefahr war. Ich spürte den stechenden Schmerz in meiner Brust. Das war tatsächlich einer meiner wunden Punkte. Bis heute konnte ich nicht über den eigenen Vorwurf und den vieler anderer hinwegkommen, dass ich meine Tochter in diesen schlimmen Tagen vorsätzlich einer großen Gefahr ausgesetzt hatte. Was musste sie alles erleiden damals? Die Gefangenschaft, den Tod ihrer Mutter und all diese Gewalt. Mit Sicherheit hatte sie bis heute noch nicht alles zur Gänze verarbeitet. Wollte ich daher wegen meiner Gefühle nicht, dass man darüber redete oder wegen der ihren? Doch Mimi brach das Schweigen. Sehr zu meiner Verwunderung, denn seit den Geschehnissen ließ sie niemanden an diese Erlebnisse und Gefühle ran, auch keinen Psychotherapeuten. Gut, Jessie, erwiderte sie nun fest. Ich erzähle es dir. Vor allem aus dem Grund, damit sich so etwas nie mehr ereignen kann, für mich nicht und für niemanden sonst. Wir hingen an ihren Lippen. Wie hatte sie als Kind, das sie damals gewesen war, jene grausame und für sie doch kaum zu verstehende Zeit erlebt? Ich war gerade mal 10 Jahre alt. Die Welt war für mich unbeschwert und erlebnisreich. Auch wenn meine Eltern sich damals getrennt hatten, also Mimi erzählt jetzt, auch wenn sich meine Eltern damals getrennt hatten, nicht Sandra und Paul, meine Mutter hieß Mareike, dass sie eine Agentin der Diktatoren war, wusste ich natürlich nicht. Sie war meine Mutter und ich liebte sie, vertraute ihr. Mit ihr lebte ich das alltägliche, geordnete Leben. Meinen Vater zu besuchen war immer ein Abenteuer. Bei ihm konnte ich tun, was ich wollte und durfte spannende und verbotene Dinge ausprobieren. Nun, du hattest mich gut im Begriff, begehrte ich auf. Du brauchtest eine Verbündete, mit der du diese Dinge tun konntest. So hatte ich das selbst noch nie gesehen. Besonders die Zeiten mit dir auf der Veranda, wenn wir Pause machten und du so tolle Geschichten erzählt hast, diese werde ich nie vergessen, Vater. Ja, ja. Da konnte ich mich auch sehr gut daran erinnern. Selbst im Spätherbst mummelten wir uns in warme Decken ein und erfreuten uns an den Nebelschwaden, die uns den Atem nahmen. Spannend aber war das Fahrflü. Unser Fluggerät, das später zum Symbol der Rebellion wurde gegen die Unterdrückung. Wir haben es im Schuppen hinter dem Haus gebaut, Stück für Stück, über viele Jahre hinweg. Herr Lilienthal, unser Nachbar und Ingenieur, den ihr sicherlich vom Namen her kennt, war unser bester Unterstützer. Er ist heute in der Regierung aktiv. Raunen ging durch die Reihen, dass dieser ruhige und besonnene Politiker da involviert gewesen sein soll. Es war in jener Zeit dem normalen Volk verboten, technische Geräte zu entwickeln, die seltene Materialien verwendeten bzw. verschwendeten, wie die Obrigkeit das immer so sagte. Ich vermute, mein Vater, der wollte eher spielerisch damit umgehen und nicht wirklich eine große Sache daraus machen. Als aber eines Tages Jörg und Jonas auftauchten, Benzinkanister in der Hand und einige technische Materialien, nahm das Projekt vehement Fahrt auf. Mimi lächelte Jörg zu. Dann veränderte sich das Fluggerät in rasender Geschwindigkeit, ohne dass Paps etwas davon mitbekam. Doch die Behörden kamen davon Wind, nicht zuletzt wegen meiner Mutter. Ja, wir mussten damals nämlich schnell verschwinden. In einer Nacht- und Nebelaktion flüchteten wir mit dem zerlegten Fluggerät wegen meiner Mutter, die uns verraten hatte, auf Lastenrädern durch Steinig. hier zu euch, besser gesagt auf den Steinecker Berg, dorthin, wo jetzt die Gedenkstätte für die während der großen Wende gestorbenen Steinecker ist. Natürlich durfte zu jener Zeit Anton, mein Freund, mein getreuer Freund, nicht fehlen. Er war ein Auerhahn. Das war natürlich für die Kinder in der Runde spannend. Und so musste Mimi erzählen, wer Anton war und wie er zu uns stieß. Ein tolles Tier, das auch mein großer Wegbegleiter wurde, bis sie ihn erschossen. Auf dem Steinecker Berg legten uns die Jungs dann rein, sagt Mimi. Und ich will nicht mehr darüber reden und nicht mehr dazu sagen. Mimi kickte mit dem Fuß unterm Tisch nach Jörgs Bein, der schmerzvoll aufstöhnte. Auf jeden Fall waren sie plötzlich mitsamt dem Fluggerät verschwunden und für alle weitgehend sichtbar flogen sie mit unserem Wundergerät durch die Lüfte, die ganze Staatsmacht dadurch aus den Löchern lockend, und auf Vater und mich wartete dann eine lange Zeit des Umherirrens, Wartens und viel Gewalt. Die Bilder liefen plötzlich wieder sehr lebendig vor meinen Augen ab. Wir beide, vollkommen am Boden zerstört, Mimi und ich, wir fanden Unterschlupf bei einer Familie in Steinig. Und dann verloren wir uns über lange Zeit. Und Mimi erzählt weiter. Während Dad dringend nach Wildenbuch musste, um geheime Dokumente zu sichten, tauchte plötzlich eines Tages meine Mutter im Versteck auf bei mir, wie aus dem Nichts. Sie nahm mich mit und versprach mir, dass wir bald alle wieder zusammen sein würden. In Wirklichkeit aber war das eine Entführung. Ich merkte es lange nicht. Selbst als jener brutale Kerl namens Thomas bei uns auftauchte und uns beide terrorisierte, denn meine Mutter hatte zu diesem Zeitpunkt aus seiner Sicht versagt und war lästig für ihn geworden. Und das ist der Beginn gewesen einer großen, großen Revolte, im Verlaufe der dann tatsächlich die Republik entstand, eine neue Republik, die Oberen wurden verjagt. Es war eine lange, wirklich schmerzvolle Geschichte und das war eine große Revolte, die aber gezeigt hat, dass ein Schmetterling, also ein kleiner Journalist, ein kleiner Redakteur in einer Stadtzeitung es geschafft hat, gegen die Oberen sich aufzustellen und aufzustehen, gegen sie aufzubegehren. Jetzt aber, 10 Jahre später, nach diesen Ereignissen, haben wir wieder große Probleme, denn die Oberen wollen zurückkommen. Der Mensch strebt immer nach Macht. Es ist das System noch nicht gefestigt gewesen und schlimmerweise rutscht die Ernährung weg. Und stellen Sie sich mal vor, die genetisch veränderten Getreidesorten, die wir alle haben, verändern jetzt plötzlich ihre Fruchtbarkeit. Von heute auf morgen bekommen wir Schwierigkeiten, überhaupt uns gegenseitig zu ernähren. Und an diesem Punkt stehen diese Menschen tatsächlich gerade in dieser Zeit. Und es wird dringend nach einer Lösung gesucht und jetzt kommt es zu dem sogenannten Beschluss. Paul spricht: Ich erschrak selbst über das soeben von mir Gesagte. Die Ratsversammlung verstummte. Alle blickten unisono auf mich. Sandra konnte ihren Mund vor Erstaunen nicht mehr schließen. Tatsächlich war es mir im Affekt herausgerutscht, dieses: Na, dann fahren wir doch einfach mal dorthin. Gleichzeitig war es aber auch wie eine Erlösung für mich. Ich spürte jetzt erst diese Erleichterung, die sich durch jene unbedachte Aussage einstellte. Die Entladung des ungeheuerlichen Drucks, der seit Monaten in wachsender Weise auf uns lastete. Und nicht nur der Druck, unter den wir uns selbst setzten, sondern auch jener Druck, der durch die Öffentlichkeit auf uns lastete. Dann diese unglaubliche Ohnmacht, die wir spürten, diese Hilflosigkeit. Nichts konnte man machen, keine Lösung für die Probleme der Menschen finden. Paul, kannst du uns das mal näher erläutern? Der Ratsälteste Peter Meyer schaute mich interessiert an. Du weißt, dass wir ein verlockendes Angebot von Jonas und seinem Gefolge vorliegen haben. Jonas ist ein Vertreter dieser aufbegehrenden Mächtigen, die zurückkommen wollen. Ja, das wusste ich zur Genüge. Das berühmte Angebot, über das jeder sprach. Essen für Macht und Mitsprache für ihn und seine Verbündete. So konnte man das in kurze Worte fassen. Für mich aber ein unmoralisches Angebot und nicht für mich allein. Ein großer Teil der Ratsmitglieder teilte mit mir die Ansicht. Dieser Teil setzte sehr viel Hoffnung in Sandra und mich. Hoffte, dass wir eine gute Lösung parat hatten, die uns die Freiheit und gesellschaftliche Ordnung bewahrte. Denn Hunger und die Angst vor Hunger... Sie bedrohte jede Demokratie. Sandra war ambivalent. Sie wollte die Menschen ernähren und ihnen einen guten Lebensunterhalt garantieren. Paul, Ist Demokratie und volle Freiheit nicht Luxus der Satten? Das muss man sich aber wirklich fragen. Würden Sie Luxus, also Demokratie, eintauschen gegen Sattsein und Ernährung? Ich denke, das muss man sich immer wieder überlegen. Geht zurück bis zu Diogenes, diese Frage. Die Menschen sich immer wieder stellen, wann darf man sich Demokratie erlauben? Ich kannte den Spruch schon, den eines der Ratsmitglieder von sich gab. Es bedeutete nichts anderes, als dass wir den Forderungen nachgeben sollten, um das Überleben der Menschen zu sichern. Peter Mayer antwortete an unserer Stelle: Wir werden uns dann in der Welt der alten Machteliten wiederfinden. Da bin ich mir sicher. Und mit mir auch Otto Lilienthal. Und ich ebenfalls, ergänzte ich. Und die Ungeduldigen in der jungen Generation fanden in Jonas eine Figur, die sie zu ihrem Anführer machen konnten. Er schaffte es, sie zu begeistern und ihnen eine emotionale Botschaft in einfachster Weise zu vermitteln. Und sie wollten an die Macht. Das war Jonas seine Bedingung. Übergabe der Regierungsgeschäfte an ihn und seine Getreuen. Dafür gab es Getreide und Saatgut. Also Paul, was ist der Plan? Ich räusperte mich. Mir war unwohl zumute. Das Wichtigste ist die Abwendung der drohenden Hungersnot. Ein genetischer Code, der in das Getreide und andere Rohstoffe eingefügt wurde, wird uns gerade zum Verhängnis. Er hat sich aktiviert und macht die Pflanzen unfruchtbar. Sollte es diese Arche also geben, dann müssen wir dringend an das Material. Wir brauchen diese genetische Auffrischung. Es gibt also diese Arche im Norden, im ewigen Eis, die tatsächlich Saatgut sammelt. Ich weiß nicht, ob Sie das kürzlich in der Zeitung gelesen haben. Von dieser Arche im Norden des Eises wurde ja tatsächlich auch geschrieben in den Medien. Ich habe mein Buch geschrieben und dann habe ich von der Arche erfahren. Also ich war total erfreut drüber. Aber wo liegt denn dieser Ort? Wer kennt ihn? Ein Wunderpunkt. Doch meine Fantasie ging da schon mit mir durch. Wir sind mit den anderen Regionen im Gespräch und arbeiten daran, die Suche einzuschränken. Fest steht, dass keine der uns bekannten Regionen der Welt auch nur annähernd eine Gegend mit solchen klimatischen Bedingungen unter ihrer Verwaltung hat. Es muss ein Land weit oben im Norden sein, vollkommen neu für uns. Doch die alten Quellen helfen uns gut weiter und werden uns führen, da können wir sicher sein. Ich vermittelte bewusst den Eindruck, dass wir bereits all diesen Fragen schon Antworten geben konnten. Ich wollte signalisieren, dass wir nicht tatenlos waren. Ich wollte Sandra nicht den Gegnern zum Fraß vorwerfen. Nach einigen unermüdlichen Minuten kam die Versammlung zu ihrem Entschluss. Okay, Sandra und Paul, ihr bekommt die Zusage der Versammlung für die Expedition. Doch sie muss im Geheimen erfolgen. Ihr seid im Wesentlichen auf euch gestellt, denn euer Scheitern wäre eine Katastrophe und würde alle ins Lager der Erneuerer treiben. Ich wollte protestieren, denn das würde bedeuten, wir könnten nicht auf die Technik des Militärs zurückgreifen. Keine Fluggeräte, keine Transporter? Nein, wir wissen auch nicht, wie sie sich bei den extremen Kälten verhalten. Eine Ausrede, wie ich argwöhnte, doch der Blick in die Augen von Meyer und Lilienthal verriet mir, dass ich wohl besser schwieg. Okay, stimmten Sandra und ich dem Deal zu. Hatten wir eine andere Wahl? Und wenn ihr scheitert, dann hat nie jemand von eurem Tun erfahren. Es war nicht berauschend, aber ein Weg, wir waren bereit, ihn zu beschreiten. Noch 5 Minuten haben wir, dann werde ich Ihnen nochmal schnell ein Stück von der Zukunft bringen und möchte ganz gerne die 5 Minuten nutzen, mit Ihnen zusammen über die Reise zu sprechen, über die Reise, was habe ich gehört, 3 Minuten, 4 Minuten, ich habe da so eine Time-Watcherin. Meine Damen und Herren, Sie sind tatsächlich aufgebrochen und Sie waren schon unterwegs und Sie sind ins Nirgendwo aufgebrochen, Sie wussten nicht genau, wo zu suchen war, hatten alte Unterlagen und alte Landkarten bei sich und es kommt der Überfall im Nichts. Es war Tag 20 unserer Reise, als wir uns mühevoll aus einer Bergregion in die wasserreiche tiefe Ebene hinabbewegten. Die Straßen waren in einem erstaunlich schlechten Zustand. Mir wurde erst jetzt bewusst, wie wenig wir noch immer von den weiter weggelegenen Regionen wussten. Der Umsturz hatte damals wie eine Eruption ein Zentrum nach dem anderen erreicht. An einigen Stellen ging die Herrschaft der Oberen sehr blutig zu Ende. An anderen Orten konnte mit unserer Unterstützung die Befreiung gut und ordentlich zu Ende geführt werden. Wieder an einem anderen Ort waren die Oberen schon lange nicht mehr gesehen worden. Schlimm war nur zu erkennen, dass ganze Landstriche verwüstet und entvölkert waren. Tagelang reisten wir durch menschenleere Landschaften, vorbei an Geisterstädten und verwüsteten Siedlungen. Sie mochten wohl schon viele, viele Jahrzehnte verlassen sein, wie der Verfall vermuten ließ. Die Zukunft, ein Rückschritt für die Menschheit. Wer hätte das gedacht? Lilienthal sprach das aus, was die meisten von uns dachten. So unglaublich viele Menschen musste es vor wenigen Generationen noch gegeben haben. Heute war es nur noch ein winziger Bruchteil. Die Jahrzehnte zwischen damals und heute mussten brutal gewesen sein. Wild stoben Sokrates, Nio und Hildegard aus unseren Fahrzeugen. Sie nutzten den Stopp, um im Wasser zu toben und endlich Bewegung zu bekommen. Erstaunlicherweise machten sich die beiden auf unserer Expedition hervorragend. Was sie nicht wissen können, Hildegard ist ein Schwein, ein Wollschwein, und Sokrates, Nio ist ein Hund. Und sie haben also wirklich eine ganz verrückte Haustiergemeinschaft. Sie werden, wenn sie das Buch dann mal lesen, sie werden sich darüber freuen, die Schilderung dieser Tiere. Jörg und Paul, sie unterhalten sich jetzt, und dann passierte es auch. Paul fragt Jörg: Du hast sie schon sehr gern, Mimi, stimmt's? Mehr als das, Paul, mehr als das. Unser beider Blicke wanderten in die Ferne, weit über dieses Wasserlabyrinth hinaus. Personen näherten sich unbemerkt. Ich konnte sie nicht sehen, da sie hinter mir waren. Alle anderen aus dem Team standen unbeschwert etwas abseits beieinander und unterhielten sich. Selbst unsere beiden Wachen hatten ihre Waffen niedergelegt und halfen beim Vorbereiten des Mittagessens. Somit war es den Angreifern ein leichtes, über uns herzufallen. Der Schlag auf meinen Kopf traf mich unvermittelt, und schon kurz darauf lagen wir alle verschnürt als Päckchen nebeneinander auf dem Boden. Wir fluchten, wütend in unserer Hilflosigkeit. Der Ärger über unser schlampiges Verhalten überwog alle Angst. Unsere Angreifer bezogen die Schimpftiraden auf sich und waren in der Reaktion nicht zimperlich. Ein dumpfer Schlag versetzte mich in eine tiefe, tiefe Umnachtung. Und damit möchte ich jetzt an dieser Stelle enden, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank, dass Sie so aufmerksam bei mir waren. Es hat mir eine Riesenfreude gemacht. Natürlich geht es noch sehr spannend weiter. Und eins darf ich verraten: Sie werden den Tresor im Eis finden und Sie werden noch sehr viel weiteres anstellen. Wenn Sie denn Interesse haben, das Buch gibt es auf der Rückseite von Ille und Riemer auch zu kaufen, und ich kann es auch sehr, sehr gerne für Sie signieren. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. Machen Sie es gut. Tschüss.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.